15. Kapitel. Luci del passato. Lichter der Vergangenheit. Faruk kam zu mir geeilt und besah den bleichen Trogerik, der vor uns im Morast lag. Schwach atmend und sichtlich angeschlagen von der Auseinandersetzung. Ich fürchtete das Schlimmste. Trotz der Sorgen um meinen angeschlagenen Freund bemerkte ich, wie dieser Ort sich verändert hatte. Die bedrückende und beklemmende Atmosphäre war verschwunden. Es war so, als könne ich endlich wieder tief einatmen. Ein befreiendes Gefühl. Etwas kam durch den Schilfgürtel auf uns zu. Ich erschrak, doch als ich die sich uns vorsichtig nähernde Olande erkannte, entspannte ich mich so weit möglich. Ich winkte sie herbei und erklärte in kurzen und knappen Worten, was passiert war. Ich musste dabei noch sehr aufgekratzt und aufgeregt gewirkt haben, denn die Jägerin sah zunehmend beunruhigt und ängstlich aus. Wir verließen mit dem noch ohnmächtigen Trogerik den Morast und die Ruinen. Olande hatte nicht viel helfen können, da Faruk unseren Freund bereits sehr gut versorgt hatte. Ich hatte noch Trogeriks Besitztümer eingesammelt, die Handaxt und den Beutel gefüllt mit Wolfsfleisch, der mich unangenehm an meine nicht sonderlich effektive Idee erinnerte. Das Fleisch roch ekelerregend und ich leerte den Sack an Ort und Stelle aus. Als wir einige Schritt weit weg von dem Tempel waren, legten wir unseren schwer verletzten Freund sanft auf den Boden und es schien so, als würde Trogerik langsam, aber sicher wieder das Bewusstsein erlangen. Erst jetzt fiel mir auf, dass Kiranos nicht mitgekommen war. Als ich ihn zuletzt gesehen hatte, kniete er betend zwischen den verfallenen Säulen des Tempels. Ich war mir jedoch sicher, dass es ihm gut ging. Wir sammelten Feuerholz und dank Olande brannte schnell ein wärmendes Feuer, das unsere nasskalten Glieder trocknen sollte. Kiranos kam kurz zu uns ans Feuer, kramte eine Wolldecke aus der Satteltasche Rurashs, bekam auf Nachfrage Faruks Seil und verschwand wieder in Richtung Tempel. Unsere Hilfe wollte er nicht annehmen. Ruhig antwortete er nur, dass wir uns ausruhen sollten. Olande hatte Fragen, viele Fragen, die ich mit meinem raren Wissen über den Dämonen, den wir bekämpft hatten, nur spärlich beantworten konnte. Ich glaubte auch, dass sich die Nostrierin an einem Punkt in unserem Gespräch gewünscht hatte, lieber nicht gefragt zu haben. Ein Ulchuhu ist ein eingehörnter Diener aus dem Gefolge eines Erzdämonen, dem Widersacher Efferts. Sie erscheinen als übel riechende, dunkelgrau-grüne Algenteppiche in stehenden Gewässern, die ihre Fläche mit jedem ertränkten Opfer vergrößern. Die Opfer werden mit Schlingen attackiert, um sie in die Tiefe zu ziehen. Ulchuhui vermögen beliebig lange in der dritten Sphäre zu verweilen, auch nach dem Tod der Person, die sie rief. Wir kamen auch auf die offensichtliche Lüge des Wirtes Arnulf, das Alter der Ruine betreffend, zu sprechen. Olande konnte sich das auch nicht erklären. Als wir dann auf die Wasserleiche zu sprechen kamen, wurde die Jägerin noch unruhiger. Sie wollte so schnell es ging weg von hier und nach Hause. Wir Anwesenden hatten jedoch kein gesteigertes Interesse daran, sofort nach Sichelbruch zurückzukehren. Wir mussten uns erst über das Ausmaß der Bedeutung bewusst werden, was den Fund der Leiche anging. Wir versuchten also, Ulande davon zu überzeugen, bei uns zu bleiben, was zunächst auch gelang. Ich wagte einen Versuch, mehr aus der Jägerin zu locken, indem ich behauptete, dass die schlimmen Taten der Fischer um Alrik den Dämon vielleicht hätten rufen können. Ich versuchte, meine schlimmste Befürchtung zu bestätigen. Sollten die Sichelbrucher wirklich derart skrupellos gewesen sein und Flüchtlinge mit an den Beinen gebundenen Steinen in den Turansee geworfen haben? Diesen Verdacht sprach ich so explizit Ulande gegenüber aber noch nicht aus. Sie schien meinem Bluff zu glauben und wurde weiter verunsichert, meinte aber, dass die Dörfler nichts Schlimmes getan hatten. Dann kam Kiranos zu uns. Und seine Ankunft veränderte die Stimmung am Lagerfeuer drastisch. Er schleppte ein Bündel, welches er etwas abseits des Feuers legte. Wir mussten nicht fragen, um zu wissen, was darin war. Es war die Leiche, die Trogerik im Tempel gefunden hatte. Der Zwerg hatte es tatsächlich gewagt, durch das Wasser zu waten und den Leichnam zu bergen. Mit ruhiger Stimme erklärte er, dass er die Überreste in Sichelbruch begraben wollte. Dies war zu viel für die bereits überforderte Ulande. Sie wurde panisch, packte ihre Sachen und wollte verschwinden. Sie lehnte es vehement ab, hier zu nächtigen, während eine Leiche in unmittelbarer Nähe lag. Noch dazu in diesem Landstrich. Kurz schnitt die Nostrierin die Sage an, die sie Kiranos und mir bereits erzählt hatte. Wir versuchten ruhig und mit Vernunft, sie zum Bleiben zu bewegen, doch es half nichts. Ulande wurde regelrecht zornig. Vor allem, als Faruk aufstand, um beruhigend auf sie einzureden, schlug sie seine Hand weg und machte sich von dannen. Ich rief ihr hinterher, ob sie sich vor der Leiche fürchte oder vor dem, was diese ans Licht bringen würde. Daraufhin rannte die Jägerin davon. Faruk setzte sich wieder ans Feuer und bat die göttliche Löwin um ihren Beistand. Mochte sie über unseren Schlaf wachen. Ich brachte nach einer kurzen Zeit der bedrückenden Ruhe den vergangenen Kampf zur Sprache und lobte Kiranos für seine grandiosen Kampffertigkeiten. Ich dankte den Göttern, dass wir Trogerik nicht verloren hatten und dass dieser sich so sehr gegen die Umarmung des Todes gewehrt hatte. Dann befragte ich Faruk über die These, die Kiranos bezüglich seiner Kräfte angedeutet hatte. Der junge Aranier schien überrascht zu sein. Einen Zusammenhang mit seinen Kräften und den Phasen der Scheibe Marders hatte er bisher noch nicht erkannt. Notiz: Ein großer Punkt, der dagegen spräche. Es sei denn, Faruk war der Grund dieser Gabe und die Umstände dieser egal. Doch so schätzte ich ihn nicht ein. Es waren in jedem Falle weitere Untersuchungen vonnöten. Wir teilten Wachen ein. Kiranos würde zwei übernehmen, die von Trogerik und auch meine. Faruk sollte den letzten Teil der Nacht Wache halten. Dreißigster Pirine. Kiranos weckte mich leise flüsternd. Es dauerte etwas, bis ich mich orientiert hatte. Schließlich war es der Schmerz in meinen Beinen, der mir schneller als gewollt Klarheit über Sinn und Blick verschaffte. Nun, Klarheit war fürwahr das falsche Wort. denn dichter Nebel waberte durch den Wald. Aufgrund der Ruhe, mit der Kiranos mich weckte, gab es für mich keinen Anlass zur Sorge und er wartete geduldig, bis ich mich orientiert hatte. Dann erzählte er, was ihm widerfahren war, und ich lauschte seinem Bericht mit geöffnetem Mund und staunender Miene.
Aus dem Diarium des Kiranos, Sohn des Meleirosh, Feinmechanikus aus Morolosh in den Ambosbergen. Dreißigster Saatmond. In den frühen Morgenstunden. Dies ist wahrhaft ein Ort verlorener Seelen, und Trauer erfüllt mein Herz angesichts der Verzweiflung, die das uralte Seeufer erfüllt. Ich hatte eine Erscheinung, gar ein Gespräch mit einer solchen Seele, und es war wohl der Schatten der Luneta Schröter, der aus dem Wasser drang, mir ihr Leid zu klagen. Es war während einer meiner zahlreichen Runden um unser Lager, bei denen ich Acht gab, mich nicht zu weit vom Feuer zu entfernen, da dichter Nebel schon in wenigen Schritt Entfernung alles Licht verschluckte. Ich hatte meine Öllampe bei mir, um wenigstens meine unmittelbare Umgebung erkennen zu können, und als ich nun erstmalig in dieser langen Nacht ein Geräusch zu hören vermeinte, hielt ich die Laterne hoch über meinen Kopf, sah aber weiterhin nichts als eine undurchdringliche Nebelwand. Ich lauschte angestrengt und hörte schließlich erneut ein fernes Wispern, woraufhin ich vorsichtig einige Schritte in den Nebel ging. Ich wagte mich nur so weit, wie der Schein des Feuers noch als blasser Fleck zu erkennen war, denn zu viel Geschichten habe ich gehört über Zwerge, die von bösen Geistern in die Irre geführt, in nebligen Mooren elendig zugrunde gingen. Das Wispern war nun deutlicher zu vernehmen, und schließlich gelang es mir, einige geflüsterte Worte zu verstehen.
Komm zurück zu uns,
glaubte ich zu hören, und
komm zurück ins Boot.
Und dann einen Satz, dessen scheinbare Banalität mir im Angesicht der Ahnung tatsächlicher Ereignisse bis ins Mark drang.
Sie bringen uns über den See.
Mein Verlangen, das Wesen oder etwas zu sehen, welches dieses Flüstern hervorbrachte, wurde stärker als meine Vernunft. Doch ich war geistesgegenwärtig genug, eine Spur für meinen Rückweg zu legen, indem ich meine Laterne auf den Boden stellte, so dass ich zumindest einige Schritte weiter in den Nebel vordringen konnte, ohne mich vollends zu verirren. Die geflüsterte Stimme war nun noch deutlicher zu vernehmen, und auch ein fahles Leuchten glaubte ich im Nebel zu sehen. Als ich die schon zuvor vernommenen Sätze erneut hörte, gab ich leise rufend Antwort, und tatsächlich schien der Flüsterer zu reagieren, forderte mich aber nur weiter auf, zum Boot zu kommen. Ich grübelte, wie ich, ohne unnötige Gefahren einzugehen, weit auf den Lichtschein zugehen könne, und verfiel schließlich darauf, mit meiner Axt eine Spur durch den Boden zu ziehen. Gleichzeitig mühte ich mich, durch geschickte Fragen mehr über das Wesen zu erfahren, welches zu mir sprach, und schließlich gelang es mir, mit meinem Namen angerufen zu werden.
Torben!
In diesem Moment zuckte mir eine wilde Flut von Gedanken und Befürchtungen durch den Sinn. War es wirklich Luneta Schröter, mit der ich hier sprach? Oder vielmehr ihr Geist? Sprach sie wirklich mit mir? Oder wurde ich gerade Zeuge eines Ereignisses, das sich vor vielen Jahren abgespielt hatte und vielleicht die letzten Augenblicke in ihrem Leben waren? Oder hatten die Unbekannten, sie, tatsächlich Wort gehalten und die Familie über den See gebracht, wie Luneta es immer und immer wieder beteuerte, dass sie es tun würden. Es gelang mir kaum, Klarheit in mein Denken zu bringen, und so versuchte ich, mehr herauszufinden. Als ich davon sprach, dass ich die Gänsekette hätte, war die körperlose Stimme augenscheinlich verwirrt, wodurch ich erstmals versichert war, dass sie mich tatsächlich hören konnte. Sie antwortete:
Das kann nicht sein. Ich habe sie ihm gegeben.
Und auch den Namen Alrik meinte ich aus den geflüsterten Worten heraushören zu können. Schließlich, ich hatte mich bereits ein gehöriges Stück aus dem Lichtkreis meiner Lampe entfernt, fühlte ich, wie meine Stiefel bei jedem Schritt tiefer im Morast versanken, und glücklicherweise hatte ich meine Sinne weit genug bewahrt, dass ich an dieser Stelle innehielt. Sofort drängte mich das Wispern, weiterzugehen. Ich antwortete jedoch, ich könne nicht weiter. Dem fahlen Leuchten war ich deutlich näher gekommen, doch sehen konnte ich noch immer nichts. Noch einmal beschwor die Stimme, ich und Kara sollten ins Boot kommen und dass dies nicht Seewiesen sei. Dann begann das Licht sich lautlos zu entfernen und das Wispern erstarb, doch nicht bevor ich noch eine letzte, unheilvolle Frage vernahm.
Was will er mit der Axt?
Mühsam löste ich mich aus der Anspannung, die das Erlebte in mir hinterlassen hatte. Dann suchte ich nach der Schleifspur meiner Axt, die ich nach einigen bangen Augenblicken auch fand. Ich kehrte ohne Schwierigkeiten zurück, erst zu meiner Laterne, dann von dort zu unserem Lagerfeuer, wo ich mich zunächst überzeugte, dass sowohl meine Gefährten als auch der Leichnam unversehrt waren. Sodann weckte ich Romualdo und erzählte ihm in verkürzter Form, was mir widerfahren war, und wie von mir vermutet, war er aufs Höchste fasziniert.
Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Was Kiranos mir da erzählte, war nicht nur die Begegnung mit irgendeinem Geist, nein, das Gesagte passte genau auf unser Erlebtes und die Befürchtung, die, so war ich mir sicher, in uns allen reiften. Kiranos äußerte noch den klaren Verdacht, dass der Leichnam, den er aus den Ruinen geborgen hatte, der Luneta Schröter sei. Angesichts des Erlebten keine unlogische Annahme. Kiranos fragte mich nach meiner Meinung und es dauerte etwas, bis ich die Tragweite dieses Erlebnisses verdaut hatte, um einen klaren Gedanken zu fassen. Ach, zu gerne wäre ich dabei gewesen. Ich vermutete zunächst, dass der Sieg Kiranos über einen Widersacher Efferts ihm seine Gunst eingebracht hatte. Hatte der Herr der Wogen ihm diese Vision geschickt, um zu zeigen, dass wir auf der richtigen Spur waren, um dieser armen Seele, die unweit des Feuerscheins als Bündel verpackt dalag, Frieden zu verschaffen?
Er spekulierte, ob die Erscheinung auf eine besondere Gunst Efforts zurückzuführen sei, die ich mit meinem Sieg über den Dämon errungen hätte. Ich hingegen gelangte allmählich zu der Überzeugung, dass Lunetas Seele zu mir gesprochen hatte, weil sie es war, deren Leichnam ich aus dem Tempel geborgen hatte.
Doch dann versuchte ich rationaler zu denken und erinnerte mich an etwas, das ich über Geistererscheinungen gelesen hatte. Die Beschreibungen des Leuchtens, als auch die Umstände, die hier im Wald herrschten, ließen mich an ein Irrlicht denken. Gefährliche Wesen, die ahnungslose Wanderer in tiefe Moore locken und somit deren Schicksal besiegeln konnten.
Auf meine Erwähnung des geisterhaften Leuchtens hin sprach Romualdo von sogenannten Irrlichtern, bösen Geisterwesen, die arglose Reisende ins Moor locken wo sie jämmerlich versinken, was in mir aber nur das Gefühl verstärkte, nicht eigentlich in Gefahr gewesen zu sein. Schließlich, um nicht durch unser Gespräch auch Farouk und Drogerik zu wecken, wünschte ich Romualdo einen erholsamen Schlaf und nahm meine Wache wieder auf.
Kiranos überließ mich dann wieder meinen Gedanken und dem schnell zurückkehrenden Schlaf, um seine Wache wieder aufzunehmen und am morgigen Tage alles weiter zu besprechen.
Es ist seitdem nichts mehr vorgefallen und nun bald an der Zeit, Farouk zu wecken. Ich habe versucht, durch meine Aufzeichnungen Klarheit und Ruhe zu gewinnen, doch ich zweifle, dass es mir gelingen wird, schnellen Schlaf zu finden.
Nachdem alle wach waren, frühstückten wir einen Teil unserer Rationen und überlegten lange, wie nun vorzugehen war. Notiz: Ein Grund für meine Zuneigung zu meinen neuen Freunden war der, dass wir nicht unüberlegt vorgingen. Unsere bisherigen Abenteuer waren geprägt von sorgfältiger Planung und dem Abwägen der Risiken. Die folgende Diskussion war ein weiterer Beweis dafür. Wir einigten uns schließlich darauf, den Bootsbauer Alrik mit der Leiche und unseren Vorwürfen zu konfrontieren. Ich insistierte dabei auf die Unterstützung des Kriegers Franjo, der meiner Meinung nach viele der Dörfler von einem riesigen Fehler abhalten konnte. Allein durch seine Anwesenheit an unserer Seite vermochte er dies zu tun. Vorher wollten wir Ullandes Heim einen Besuch abstatten, um uns zu vergewissern, dass sie zu Hause angekommen war. Der wieder deutlich kräftiger wirkende Trogerik hatte eine famose Idee, wie wir den Leichnam ohne große Anstrengungen transportieren konnten. Unter seiner Anleitung bauten wir eine hölzerne Trage, auf die wir das Bündel legen und befestigen konnten. Diese Trage wurde nun von dem etwas aufgeregten Rurasch gezogen. Das Pony war ein wahrlich treuer Gefährte. Farouk schaffte es, uns den Weg zurückzuführen und dies sogar schneller, als Ullande mit uns auf dem Hinweg unterwegs war. Bravo! An der Hütte Ullandes angekommen, trafen wir einen ihrer Söhne, der uns bestätigen konnte, dass seine Mutter wohlbehalten heimgekehrt war und schon am frühen Morgen wieder in den Wald ging, um ihrem Handwerk nachzugehen. Bevor wir weitergingen, bat Kiranos den jungen Mann seiner Mutter unseren Dank zu übersenden, gemeinsam mit 3 Silbertalern, die er dem etwas überraschten Sohn der Jägerin in die Hand drückte. Dann setzten wir unseren Weg fort. Vor dem Wall Sichelbruchs angekommen, blieben wir stehen. Mich erfasste eine Spannung, wie ich sie von der Infiltration des Räuberlagers bei 3 Seen kannte. Ihr Götter, war ich aufgeregt. Was würde passieren? Wie würde diese Geschichte enden? Farouk verließ uns, wie wir es besprochen hatten, und er nutzte die Lücke des Walds an der Seeseite, um in das Dorf zu gelangen und Franjo zu uns zu holen.